NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Niedersachsen ist jetzt im Landtagswahlkampf. Heute aber stand im Mittelpunkt erst einmal die Ex-Grüne Elke Twesten, die samt Mandat zur CDU gewechselt ist. Die Opposition versucht derweil, Landeschef Weil mit einer von VW durchgesehenen Rede in die Bredouille zu bringen. Dazu unser Kommentar. Bundestagsabgeordnete dürfen jetzt doch ins türkische Konya als Teil einer NATO-Delegation. Chicago klagt gegen die US-Regierung, weil die sie zwingen will, illegale Eingewanderte auszuliefern. Und Kenia wählt bisher ruhig und friedlich. Der Fahrplan raus aus der Regierungskrise in Niedersachsen, der ist mittlerweile klar. Am 15. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt, 3 Wochen nach der Bundestagswahl. Heute lagen im Landtag aber erstmal aller Augen auf der Verursacherin dieser Krise, der Abgeordneten Elke Twesten, die von den Grünen zur CDU gewechselt ist und so die Mehrheitsverhältnisse gekippt hat, weil ihre Partei sie nicht für die Landtagswahl nominiert hatte. Aus Hannover, Torben Hildebrandt.
Das Blitzlicht der Fotografen flackert auf Elke Twestens Gesicht. Vor ihr hat sich eine Wand aus Journalisten und Kameraleuten aufgebaut. Da muss sie durch, um zu ihrem Platz zu kommen. Twesten lächelt, doch es wirkt gequält.
Die Welle war schon sehr groß, aber ich habe das gut weggesteckt und ich fühle mich jetzt gut. Die Entscheidung war nach wie vor richtig.
CDU-Mitarbeiter bahnen Elke Twesten den Weg zu ihrem Stuhl. Ein schwarzer Ledersessel am Ende eines langen Tisches. Ihre Kollegen sitzen schon, als die neue Abgeordnete ihren Platz erreicht. Manche stehen auf, kommen zu ihr, umarmen sie, schütteln ihr die Hand. Twesten ist aufgewühlt. Sie weiß nicht genau, wie sie mit dem Rummel umgehen soll. Das zeigt sich ein paar Augenblicke später. Die Presse soll eigentlich raus aus dem Saal, die Sitzung soll beginnen. Doch Twesten redet einfach weiter in die vielen Mikrofone.
Ich muss mich erst mal reinfinden, wie die Diskussionskultur hier ist.
So, und meine Damen und Herren,
das wird mit Sicherheit die nächste Stunde hier beeinflussen. Aber ich bin sicher, dass es nach wie vor die richtige Entscheidung ist.
Die richtige Entscheidung, das sehen nicht alle so. Im Internet ist ein Shitstorm über Twesten hereingebrochen. Verräterin ist noch das mildeste Wort, das durch die sozialen Netzwerke geistert. Die CDU-Kollegen stellen sich hinter Twesten.
Dieser Shitstorm, der ist meiner Meinung nach unangemessen und teilweise so unter der Gürtellinie. Es wird jetzt an die Sacharbeit gegangen und dann werden wir alles Weitere sehen.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass es schon mal Übertritte gegeben hat. Und ich denke, wir werden sie fair aufnehmen. Und sie wird sich auch bei uns wohlfühlen.
Die CDU-Fraktion hat Schokolade auf die Tische gelegt. Ansonsten wird weder die neue Abgeordnete noch die neue Macht gefeiert. Die CDU-Politiker geben sich so sachlich wie möglich. Auch Landtagspräsident Bernd Busemann.
Hier ist kein Grund für Euphorie, für Feierstunden oder für Spitzen oder Unterstellungen, all diese Dinge. Die Sachlage ist so, wie sie ist. Ich sage nochmal, das Mandat eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten gehört diesem oder dieser selbst.
Die SPD hat ihre Zweifel, dass bei Twestens Wechsel alles sauber zugegangen ist. Während drinnen die CDU tagt, stellt sich SPD-Generalsekretär Detlef Tanke draußen vor die Presse.
Wenn Gerüchte wabern, dass es irgendwie geartete Lockangebote gegeben hat, so glaube ich, müssen in einer Demokratie solche Gerüchte aufgeklärt werden. Dazu hat die CDU allein die Möglichkeit.
Dass die CDU die Gerüchte mehrfach zurückgewiesen hat, interessiert Tanke nicht. Der Wahlkampf hat begonnen. Ein paar Mal noch wird Twesten an den Treffen der CDU teilnehmen. Danach wird sie vorerst von der großen politischen Bühne verschwinden. Wenn Mitte Oktober der neue Landtag gewählt wird, kann Twesten nicht antreten. Ihre neue Partei, die CDU, hat ihre Kandidaten bereits nominiert.
Aus Hannover war das Torben Hildebrandt. Die Krise in Hannover hat nicht nur mit Elke Twesten zu tun. Die Opposition attackiert Ministerpräsident Stefan Weil auch wegen einer Regierungserklärung aus dem Herbst 2015, in der er sich zur Abgasmanipulation bei VW geäußert hat. Der Text wurde nämlich mit dem Autokonzern abgestimmt. Dieser Vorgang ist aber offenbar keineswegs ungewöhnlich, weil im Aufsichtsrat von VW üblicherweise immer Mitglieder der niedersächsischen Regierung sitzen, egal welcher. Kersten Mügge kommentiert.
In den vergangenen Wochen ist klar geworden, Politik und Autohersteller sind viel zu eng verzahnt. Zu oft sind hochrangige Regierungsvertreter in die Dienste der Autohersteller gewechselt. Dann haben Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur die inzwischen mehr als fragwürdige Dieselstrategie von VW, BMW und Mercedes bis zum letzten Rußpartikel gestützt und politisch verteidigt, bis hin zu den zahnlosen Beschlüssen des Dieselgipfels in der vergangenen Woche. Die Abstimmung über den Text einer Regierungserklärung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil zwischen der Staatskanzlei und dem Wolfsburger Konzern wirkt zunächst wie ein weiterer Beleg für diese Kumpanei. Dies scheint nach dem Kaltstart der niedersächsischen Politik in einen unerwarteten Landtagswahlkampf zunächst wie ein Schmiermittel für CDU und FDP, die im Bund für die engen Verflechtungen zwischen Politik und Autoindustrie eigentlich mitverantwortlich sind. Doch nun ist es für die Opposition ein Kolbenfresser. Vor einem Jahr erklärte die Landesregierung, wie genau VW auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Stefan Weil einwirkte, nämlich da, wo das VW-Aufsichtsratsmitglied Stefan Weil möglicherweise für den Konzern juristisch heikle Dinge sagen wollte. Bei der politischen Bewertung, das wurde schon damals deutlich, hat der Ministerpräsident sich eben nicht von VW den Stift führen lassen. Er hat das Unternehmen VW mehr oder minder deutlich kritisiert. Für die Opposition schien dies damals plausibel erklärt. Kritik an dem Vorgehen übte sie nicht wirklich. Insofern ist die Empörung von CDU und FDP samt Rücktrittsforderungen gegen Stefan Weil nicht mehr als ein Wahlkampfmanöver. Aber die Opposition trifft einen wunden Punkt. Das Land Niedersachsen ist Miteigentümer von VW. Es stellt zwei Mitglieder des Aufsichtsrats. Deswegen können Regierungspolitiker beim Thema VW nicht frei Schnauze sprechen.
Die Regierungskrise in Niedersachsen und die Vorwürfe der Opposition, kommentierte Kerstin Mügge im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das deutsch-türkische Verhältnis ist bekanntlich angespannt. Mitte Juli hatte die Regierung in Ankara zum Beispiel deutschen Abgeordneten überraschend untersagt, Bundeswehrsoldaten auf dem NATO-Stützpunkt in Konya zu besuchen. Das Ganze wirkte wie ein Weiterdrehen der Eskalationsschraube, nachdem den Parlamentariern schon der Zutritt zur Luftwaffenbasis Incirlik verboten worden war. Jetzt gibt's für Konya eine Lösung. Als Teil einer NATO-Delegation dürfen die Deutschen kommen. Ein fauler Kompromiss, schimpfen Kritiker. Aus Berlin, Anja Günther.
Dass bis zu 7 Bundestagsabgeordnete die in Konya stationierten deutschen Soldaten besuchen dürfen, sehen die meisten Verteidigungspolitiker in Berlin grundsätzlich positiv. Dass die Reise in die Türkei am 8. September aber unter NATO-Dach stattfinden wird, bewerten Vertreter von Bundesregierung und Opposition im Bundestag unterschiedlich. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Der nun gefundene Weg löse nicht alle Probleme, könne mit Blick auf die angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Regierung von Präsident Erdogan aber hilfreich sein.
Wenn Herr Erdogan sich eines Besseren besinnt und auf einen kooperativeren Weg zurückkehrt und es ihm hilft, dass das im Rahmen der NATO geschieht, jetzt wieder zu einem rationaleren Umgang zwischen der Türkei und der Bundesrepublik beizutragen, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
Mitte Juli hatte die türkische Regierung einen Besuch deutscher Parlamentarier in Konya abgelehnt und auf das schwierige deutsch-türkische Verhältnis verwiesen. Jetzt hat die stellvertretende NATO-Generalsekretärin Rose Gottemöller in dem Streit vermittelt. Den aktuellen Besuchsplan für Konya hält die Linkspartei allerdings für keine gute Lösung. Alexander Neu, Obmann der Linksfraktion im Bundestagsverteidigungsausschuss, bezeichnete den Kompromiss als Unterwerfungskompromiss.
Die Bundesregierung hat auf diese Weise die Entscheidungs- und Organisationskompetenz an die NATO abgegeben. Sprich, mit anderen Worten, sie hat erneut vor der türkischen Regierung kapituliert.
Bei aller Kritik, Alexander Neu will im September dennoch mit nach Konya fliegen. SPD und Grüne bezeichneten die geplante Abgeordnetenreise unter NATO-Dach als Hilfskonstrukt, das nicht zur Dauereinrichtung werden dürfe. Ein Besuch auf NATO-Einladung ersetze nicht das eigenständige Besuchsrecht des Bundestages. Von einem faulen Kompromiss will SPD-Chef Schulz aber nicht sprechen.
Ich empfinde das nicht als Einknicken von Erdogan. Uns geht es ja zunächst mal darum, dass wir nicht immer weiter die Situation verschärfen. Deshalb ist ja auch mit der NATO geredet worden.
Auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen unterstützt die nun gefundene Lösung. Es sei richtig, dass die NATO die Reise organisiere. Schließlich sei die Mission in Konya eine NATO-Mission, sagte die CDU-Politikerin der deutschen Presseagentur. Die Bundeswehr ist mit Airwax-Aufklärungsflugzeugen im türkischen Konya stationiert. Sie unterstützt von dort aus den Kampf gegen Terrororganisationen wie den Islamischen Staat. Findet sich im Streit über das Besuchsrecht des Bundestages mit mittelfristig aber keine Lösung, könnte in Konya Ähnliches drohen wie im türkischen Incirlik. Die Bundeswehr hat ihre dort für den Antiterrorkampf stationierten Tornado-Flugzeuge abgezogen. Die Maschinen werden ab Oktober von einem Stützpunkt in Jordanien aus starten.
Aus Berlin war das Anja Günther. Und wir kommen zum Eierskandal. Wobei es gibt Fachleute, die sagen, spart euch die Aufregung, der Skandal ist gar keiner oder höchstens ein kleines Skandälchen. Der Rest ist dem Sommerloch geschuldet, also einer Zeit, in der sonst fast nichts los ist. Für Niedersachsen immerhin hat der grüne Landwirtschaftsminister Christian Meyer heute erklärt, die Fipronil-Krise sei überwunden. Auch die belgische Regierung und Experten der Europäischen Union haben sich heute geäußert. Aus Brüssel, Astrid Korall.
Lange Zeit hatten die belgischen Behörden überhaupt keine Zahlen veröffentlicht, wie viele Geflügelbetriebe in Belgien vom Fipronil-Skandal betroffen sein könnten. Doch seit ein paar Tagen ist das anders. Heute Mittag gab die Behörde zunächst bekannt, dass in Belgien derzeit 86 Ställe gesperrt sind. Bei 21 Produzenten sei ein schwacher Fipronil-Wert gemessen worden, der unter den erlaubten Grenzwerten liege. Mittlerweile aber teilte die Behörde mit, dass bei einer Gegenprobe in einem Betrieb ein Gehalt festgestellt worden sei, der über dem Grenzwert liegt. Die Informationen ändern allerdings nichts an der Tatsache, dass die Lebensmittelsicherheitsbehörde weiterhin im Zentrum der Kritik steht. Schon seit Anfang Juni wusste sie von einem Fipronil-Verdacht in einem Geflügelbetrieb. Aber erst am 20. Juli informierte sie andere EU-Länder. Was der deutsche Agrarminister Christian Schmidt nicht verstehen kann.
Das nicht im Sinne des Schnellwarnsystems im Juni Bescheid zu wissen und uns dann Ende Juli zu informieren. Wir haben dann sofort gehandelt, Bund und Länder. Aber das kann nicht so bleiben für die Zukunft. Deswegen fordere ich die Kommission, die EU auf und den Ministerrat, dass wir das als europäisches Thema begreifen.
Der Chef der Lebensmittelsicherheitsbehörde wehrt sich im belgischen Fernsehen gegen Kritik. Man habe nichts verschleiert und man werde alles, was man getan habe, erklären. Auf diese Erklärung wartet auch der belgische Agrarminister Ducarme. Der hatte gestern mit seinem deutschen Kollegen Schmidt vereinbart, dass deutsche Beamte in die belgischen und niederländischen Krisenzentren geschickt werden. Sie sollen dafür sorgen, dass die Informationen schneller nach Deutschland gelangen. Nach dem Gespräch mit Schmidt sagte Ducarme dem ARD-Europa-Studio:
Wir hatten einen sehr konstruktiven Austausch. Ich glaube, er hat verstanden, dass es unsere Intention ist, absolut transparent mit Deutschland zusammenzuarbeiten.
Einig sind sich Ducarme und Schmidt darin, dass der Einsatz von Fipronil in Geflügelbetrieben kriminell ist.
Wenn hier kriminelle Energie quasi in einem Netzwerk stattfindet, dann müssen wir da kräftig ran. Das ist inakzeptabel. Das beschäftigt mich im Augenblick das Allermeiste. Wo können wir Strukturen feststellen, die ausgehebelt werden müssen und die so nicht sein dürfen?
Von kriminellem Verhalten spricht auch die EU-Kommission. Sie hat Vorwürfe zurückgewiesen, unzureichende europäische Vorschriften seien für den aktuellen Skandal verantwortlich. Kommissionssprecherin Mina Andreeva stellte auch klar, dass die EU-Kommission erst am 20. Juli von den belgischen Behörden über belastete Eier informiert worden ist. Ich möchte noch mal klar machen, dass die Mitgliedstaaten eine Verpflichtung haben, das europäische Schnellwarnsystem sofort zu informieren, wenn sie einen Hinweis haben, dass es eine Bedrohung für die Gesundheit der Verbraucher gibt. Und auch EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis hat sich mittlerweile eingeschaltet. Er stehe im ständigen Kontakt mit den Landwirtschaftsministern der betroffenen Länder, fügte Andreeva hinzu.
In den USA gibt es hunderte sogenannter Sanctuary Cities. Das sind Zufluchtsstädte, die Repressalien gegen Einwohner ohne Aufenthaltsstatus oder deren Abschiebung ablehnen. US-Präsident Donald Trump sieht das naturgemäß anders. Er hat kurz nach seiner Amtseinführung schon verkündet, allen Kommunen, die illegal eingereiste Migranten nicht festnehmen, die Finanzhilfen zu streichen. Chicago ist solch eine Stadt und Chicago klagt jetzt gegen die Regierung. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Chicago ist eine von über 200 Städten in den USA, die auch illegal ins Land gekommenen Einwanderern Zuflucht bieten, vorausgesetzt, sie haben keine Straftaten begangen. Auch New York, Los Angeles, Washington und Minneapolis nennen sich Sanctuary City, Zufluchtsstadt. Doch die Trump-Regierung will die jahrzehntelange Willkommenskultur in diesen Städten nicht länger dulden. Trumps Justizminister Jeff Sessions forderte die Städte kürzlich auf, illegale Ausländer den Einwanderungsbehörden zu überstellen.
Cities should turn over illegal aliens to federal immigration officers.
Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schickte Trumps Justizminister eine Drohung hinterher. Sollten die Städte weiterhin illegale Einwanderer schützen, werde man eben Bundesmittel streichen. So droht Chicago nun der Verlust eines Bundeszuschusses von über 3 Millionen $ zum Kauf neuer Polizeiautos und kugelsicherer Westen. Dagegen hat Chicago am Montag Klage bei einem Bundesgericht eingereicht. Der demokratische Bürgermeister Rahm Emanuel sieht das Vorgehen der Trump-Regierung nicht nur als Erpressung, sondern auch als Verstoß gegen die US-Verfassung und die Einwanderungstradition seiner Stadt.
Chicago will not let our residents have their fundamental rights.
Chicago wird nicht dulden, dass die Rechte seiner Einwohner verletzt werden. Und Chicago wird niemals seinen Status als Willkommenstadt aufgeben.
Our status as a welcoming city.
Chicagos Bürgermeister erwartet, dass sich weitere Großstädte der Klage anschließen. Dagegen warf Justizminister Sessions dem Bürgermeister vor, er setze sich mehr für kriminelle Ausländer ein als für Recht und Ordnung in seiner Stadt. Schließlich seien in Chicago im vergangenen Jahr mehr Menschen ermordet worden als in New York und Los Angeles zusammen. Die Bundesregierung, so Sessions, werde keine Steuergelder mehr an Städte zahlen, die stolz gegen die Herrschaft des Gesetzes verstoßen und kriminelle Fremde auf Kosten der öffentlichen Sicherheit schützen. Doch nicht um die kriminellen Illegalen geht es. Die meisten von ihnen werden jetzt schon abgeschoben. Wogegen sich viele US-Städte wehren, ist das Abschieben von Einwohnern, die zwar vor vielen Jahren illegal ins Land kamen, seitdem aber hart arbeiten und sich an Recht und Ordnung halten.
Kenia wählt heute ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten oder erneut den alten, je nachdem. Vorausgesagt wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Präsidentschaftsbewerber. Die Zahlen liegen naturgemäß jetzt noch nicht vor. Und für das Parlament gibt es 16.000 Kandidaten. Es gibt Manipulationsvorwürfe. Und vergangene Woche ist ein hochrangiger Mitarbeiter der Wahlkommission unter ungeklärten Umständen ermordet worden. Die Wahlen sind friedlich verlaufen, aber es gibt durchaus Befürchtungen, dass sich doch noch Unruhen wiederholen könnten, wie das Land sie bei den Wahlen vor 10 Jahren erleben musste, die es in eine tiefe Krise gestürzt haben. Aus Nairobi, Linda Staude.
Wir wählen zum ersten Mal im August. Das Wetter ist wirklich nicht so toll. Also sage ich nur, haltet durch. Ein gut gelaunter Uhuru Kenyatta scherzte beim Urnengang in seiner Heimatstadt Gatunda über Nieselregen und Kälte. Kenias Präsident gab sich siegesgewiss. Ich fühle mich gut, ich habe ein positives Gefühl, weil wir einen positiven Wahlkampf geführt haben. Wir haben den Kenianern gesagt, was wir erreicht haben, was wir planen. Und ich glaube, sie werden uns die Möglichkeit geben, mit der Agenda für unser Land fortzufahren. Die Stimme von Inine Mangani hat der Präsident allerdings nicht gewinnen können. Sie ist in diesem Jahr zum ersten Mal wählen gegangen.
I was not interested in voting.
Ich war nie an den Wahlen interessiert, aber diesmal bin ich es, weil ich glaube, wir brauchen eine Veränderung in Kenia. Das Leben ist zu teuer, es muss billiger werden für uns.
Cheaper for us.
Die junge Frau ist allerdings nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Wahlen dieses Mal wirklich frei und fair sein werden, wie der Chef der Wahlkommission immer wieder versichert. Wir haben die moralische Verpflichtung, die Integrität des Wahlprozesses sicherzustellen. Und wir sind glücklich, berichten zu können, dass es keine größeren Störungen in den fast 41.000 Wahllokalen im Land gegeben hat. Die Wähler, die über Stunden in langen Schlangen vor den Wahllokalen angestanden haben, klagen über endlose Wartezeiten. Dennis Kimai: Der Prozess ist ziemlich langsam, keine Ahnung warum. Wir waren um 4 Uhr morgens hier und stehen immer noch an. Das war gegen 14 Uhr. Im Kreis Mombasa war die Störung schon etwas schlagzeilenträchtiger. Polizeichef Peter Omanwa: Ein Assistent im Wahllokal wurde verhaftet, weil er Stimmzettel für die Volksvertreter im Senat und im Parlament doppelt an einen Wähler ausgegeben hat. Herausforderer Raila Odinga, der im Vorfeld der Wahl immer wieder gesagt hatte, dass er Wahlbetrug auf keinen Fall akzeptieren würde, äußerte sich heute bei seinem eigenen Urnengang gar nicht, im Gegensatz zum Präsidenten. Meinen Konkurrenten sage ich, solltet ihr verlieren, akzeptiert den Willen des Volkes. Ich bin bereit, das zu tun, also sollten Sie das auch. Lasst uns zusammenstehen und unser Land nach vorne bringen.
Aus Nairobi war das Linda Staude. Massiven Vorwürfen sieht sich Südafrikas Präsident Jacob Zuma ausgesetzt. Diese Vorwürfe gibt es schon sehr lange und sie werden immer massiver. Selbstherrlich sei Zuma. Er missbrauche seine Macht, er wirtschafte in die eigene Tasche und er verschleudere das politische Erbe des ANC, der einstigen Partei Nelson Mandelas. Jetzt will die Opposition Zuma mal wieder mit einem Misstrauensantrag stürzen. Heute begann im Parlament eine Debatte, an deren Ende eine Abstimmung über Zumas Zukunft stehen soll. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
Order. Honorable members, please. Order.
Es ist eine intensive, bewegte und lautstarke Debatte, die heute vor dem Parlament in Kapstadt stattfindet.
Proceed, honorable member.
Der ANC hat bewusst Abgeordnete auf die Rednerliste gesetzt, die als kompromisslose Zuma-Verteidiger gelten. Entsprechend einhellig haben die den Misstrauensantrag der Opposition als schändlich zurückgewiesen, wie die stellvertretende Fraktionschefin Doris Lakude. Diese Debatte dreht sich um unsere Integrität als Regierungspartei, als Repräsentanten des Volkes und als Nation. Das Votum ist der Versuch, die Regierung zu stürzen, um Chaos auszulösen und selbst an die Macht zu gelangen. Wir sind keine Verräter. Wir wissen, wer uns hierher entsandt hat. Wir stimmen für den ANC. Wobei eines auffällig war, sämtliche Redner haben den ANC verteidigt und die Opposition angegriffen. Zumas Verfehlungen verteidigt oder relativiert hat heute niemand aus der Partei. Auch das zeigt, wie gespalten der ANC beim Thema Zuma trotz aller demonstrativen Einigkeit ist. Oppositionsführer Musi Maimane von der Demokratischen Allianz hingegen nutzte einen bewährten Kniff, der den Traditionalisten im afrikanischen Nationalkongress immer wehtun dürfte. Er bediente sich der ANC-Parteiikone Nelson Mandela, um für die Sache der Opposition zu werben. Ich weiß, was Nelson Mandela heute in diesem Haus getan hätte. Und Sie wissen es doch auch. Er hat mal gesagt, mögen eure Entscheidungen eure Hoffnung reflektieren und nicht eure Ängste. Ich bitte Sie heute, Ihre Ängste zu überwinden und Mut zu zeigen, da die Menschen in diesem Land Sie so dringend brauchen wie noch nie. Noch läuft die Abstimmung, aber es deutet bislang nichts darauf hin, dass Präsident Zuma sein fünftes Misstrauensvotum vor dem Parlament verlieren könnte. Vor der Debatte war er persönlich bei einer Sitzung der ANC-Fraktion aufgetaucht, um die Abgeordneten auf Geschlossenheit einzuschwören. ANC-Generalsekretär Gwede Mantashe soll bei der gleichen Sitzung gewarnt haben, eine Niederlage bei der Abstimmung heute könnte katastrophale Folgen haben und die Partei spalten. Politikanalysten gehen davon aus, dass bei der geheimen Wahl einige Abgeordnete gegen ihre Partei und ihren Präsidenten stimmen werden. Aber kaum jemand glaubt, dass es mehr als 50 Abweichler werden, die für einen Erfolg des Votums notwendig wären. Das Ergebnis wird für heute Abend erwartet. Das Misstrauensvotum wird von landesweiten Protesten begleitet. Vor allem in Johannesburg, Kapstadt und Pretoria sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Jacob Zuma und seine Regierung zu demonstrieren.
Die Abgasmanipulation der Autobauer, die haben wir eben schon erwähnt. Die haben natürlich nicht nur die Käufer betrogen, sondern gewissermaßen auch die Klimapolitik. Die ist Thema eines Films, der heute mit hochkarätigen Gästen im Berliner Zoopalast gezeigt wird. Er heißt Immer noch eine unbequeme Wahrheit. Unsere Zeit läuft. Und einer dieser Gäste ist der ehemalige US-Vizepräsident und Umweltschützer Al Gore. Alexander Soyer hat ihn in Berlin getroffen.
Alternative Geschichtsschreibung ist ja manchmal ganz witzig, aber nicht unbedingt produktiv. Also trotzdem, was wäre, wenn ich Präsident geworden wäre? Ich war ja Vizepräsident und konnte Präsident Clinton damals von einer CO2-Steuer für unseren ersten Haushaltsplan überzeugen. Das ging dann aber leider nicht durch den Senat. Ich mag den Gedanken, dass ich vielleicht als Präsident noch etwas mehr Einfluss hätte nehmen können. Wie man weiß, es kam anders und fortan tourte Al Gore mit seinen unbequemen Klimawahrheiten durch die Vereinigten Staaten und die Welt und wurde schließlich sogar zum Filmstar. Der neue Film macht da weiter, wo der alte aufhörte und Gore kann genügend Beispiele aufzeigen, die seine von Klimawandelleugnern als Schwarzmalerei kritisierten Prognosen teilweise sogar noch übertreffen. Der Film ist ein Plädoyer dafür, das Ruder rumzureißen und kurze Zeit kann man auf der Leinwand und mit Al Gore fast so etwas wie ein Happy End erleben, als 2015 das Pariser Klimaschutzübereinkommen verabschiedet wurde. aber eben nur fast, denn dann wurde Donald Trump Präsident und tut so, als gäbe es keinen Klimawandel.
Es
ist ein bisschen wie in diesen alten Horrorfilmen. Man denkt, alles wäre gut, der Schurke ist erledigt, doch dann springt er auf einmal wieder auf und hat ein Messer dabei. Aber ganz am Ende des Films gibt es ja dann doch einen Hoffnungsschimmer. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Und Donald Trump sorgt für eine sehr starke Gegenreaktion auf seine Klimaabsurditäten. Und ich denke, er hat sich da selbst isoliert. Al Gore ist im Gegensatz zu einigen anderen Klimaschützern kein Gegner des Kapitalismus und er ist Pragmatiker. Er möchte, um unseren Lebensraum zu erhalten, den Kapitalismus reformieren.
Eine
der wichtigsten Reformationsmaßnahmen wäre zum Beispiel eine CO2-Steuer, damit die Schäden an der Umwelt ganz simpel eingepreist wären. Und ein weiterer wichtiger Schritt wäre es natürlich, dass die Regierungen der Welt endlich damit aufhören, die Förderung fossiler Brennstoffe auch noch zu subventionieren.
Alexander Soyer berichtete aus Berlin. Wie groß muss ein Polizist sein oder eine Polizistin? Wenn es nach den Regeln der Polizei in Nordrhein-Westfalen geht, dann müssen männliche Bewerber mindestens 1,68 Meter messen und weibliche mindestens 1,63 Meter. Pech für eine junge Frau, die 15 mm zu klein ist und vom Auswahlverfahren deswegen ausgeschlossen wurde. Dagegen hat sie geklagt und heute hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf das Land NRW verpflichtet, die Betroffene zuzulassen. Aus Düsseldorf Martin Höke.
Die Festlegung unterschiedlicher Mindestgrößen für Polizistinnen und Polizisten in NRW ist verfassungswidrig. Das hat heute das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und der Klage einer Frau aus Oberhausen stattgegeben. Die 26-Jährige hatte sich beworben und war nicht zum Auswahlverfahren zugelassen worden, weil sie 1,5 Zentimeter kleiner als die erforderlichen 1,63 Meter ist. Auch zwei andere abgelehnte Bewerberinnen bekamen Recht. Diese 2006 vom Innenministerium per Erlass festgelegte Mindestgröße für Polizistinnen verstoße gegen Grundrechte, meinen die Richter. Das betreffe aber auch Männer, denn die vorgeschriebene Mindestgröße fördere einseitig mindestens 1,63 Meter große Frauen, verweigere ebenso kleinen, aber möglicherweise besser geeigneten männlichen Bewerbern den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Denn die müssen 1,68 Meter groß sein, erklärt Gerichtssprecher Norbert Klein.
Bei dieser Regelung, wonach männliche Bewerber 5 cm größer sein müssen als weibliche, handelt es sich um eine Maßnahme zur Frauenförderung, weil man auf diese Weise einen Teil der männlichen Bewerber ausschließt.
Daher, so die Richter, könne das Land NRW zwar für die Polizei eine allgemeine Mindestgröße festlegen, aber dazu sei ein Gesetz nötig, da Grundrechte im Spiel seien. Die abgelehnte Bewerberin müsse jetzt zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Ob das passiert, ist offen. Das Land kann noch in die Berufung gehen. Das in NRW für die Ausbildung zuständige Landesamt hält die Mindestgröße bei den Polizistinnen und Polizisten für unverzichtbar. Sprecher Viktor Ökensey erklärt, warum.
Also zunächst einmal ist die Mindestgröße ein Indikator für ein vertretbares Maß. Und unserer Auffassung nach ist die Mindestgröße von 1,63 Meter zwingend erforderlich, um die körperliche Präsenz und Robustheit im Einsatz zu gewährleisten. Die Mindestgröße in anderen Ländern hat bei uns in erster Linie keine Rolle gespielt, weil unser Auftrag besteht darin, den Schutz und die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten.
Die Argumentation zog beim Verwaltungsgericht Düsseldorf nicht. Auch in zwei anderen Fällen bekamen heute abgelehnte Bewerberinnen Recht. Und das hat Folgen, erklärt Gerichtssprecher Norbert Klein.
In gewisser Weise profitieren die Klägerinnen von dieser Auffassung der Kammer, die zur Folge hat, dass die derzeitige Erlassregelung insgesamt gekippt wird. Dann gibt es jedenfalls für einen Übergangszeitraum überhaupt keine Mindestgröße. Davon würden die Klägerinnen profitieren, davon würden sogar Bewerber profitieren, die kleiner als 1,60 sind.
Der Richter betonte heute, die Körpergröße habe wenig mit der erforderlichen Eignung von Polizeianwärtern zu tun. Er verwies auf die Bundespolizei und das Land Bremen. Dort funktioniere es auch ohne Mindestgröße.
In China hat ein Erdbeben viele Menschenleben gefordert. Einzelheiten hat jetzt für uns Martin Adam.
Ein schweres Erdbeben hat die Provinz Sichuan in Zentralchina erschüttert. In ersten Meldungen ist von Dutzenden Menschen die Rede, die dabei ums Leben gekommen seien. Sie sind um 21.19 Uhr Ortszeit von dem Beben überrascht worden, dessen Epizentrum 300 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Chengdu lag. Laut chinesischem Erdbebenzentrum hatte es eine Stärke von 7,0 und war selbst in der 1500 Kilometer entfernten Hauptstadt Peking zu spüren. In Sichuan seien Menschen in Panik auf die Straßen gelaufen, Telefon- und Stromleitungen zusammengebrochen. Die chinesische Katastrophenschutzbehörde geht davon aus, dass mehr als 130.000 Häuser beschädigt wurden oder eingestürzt sind. Schon vor 9 Jahren hatte es in der Provinz ein heftiges Beben der Stärke 8,0 gegeben. Damals sind 87.000 Menschen ums Leben gekommen.
Zu dem Erdbeben in China halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Und dann haben wir auch noch diese Nachricht für Sie. Jacob Zuma, der Präsident Südafrikas, hat den Misstrauensantrag im Parlament einmal mehr überstanden. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.